Wir wollen uns heute Abend stellen unter einen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium, und zwar Lukas Kapitel 13, die Verse 1 bis 5. Lukas Kapitel 13, die Verse 1 bis 5. Es waren aber zur selben Zeit etliche eingetroffen, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder gewesen sind als alle anderen Galiläer, weil sie so etwas erlitten haben? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Oder jene 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie erschlug, meint ihr, dass diese schuldiger gewesen sind als alle anderen Leute, die in Jerusalem wohnen? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle auch so umkommen. Meine Brüder und meine Schwestern, wir leben in einer Gesellschaft, wie sie bisher es noch nicht gab. Es ist eine Welt, die durch Technik bestimmt ist. Es ist eine Welt der elektronischen Medien. Es ist eine Welt der Massenkommunikation. Es ist eine Welt, ich sage einmal, der Überbelichtung durch unablässig auf uns einstürmende Bilder. Und man kann das, was man alles da hört, was man sieht, überhaupt nicht innerlich verarbeiten. Faktisch sind wir heute von nichts, was irgendwo auf der Welt passiert, wirklich isoliert. Jede größere Katastrophe, jedes bedeutsame Unglück, jede grausame Tragödie, wo auch immer sie auf der Welt geschieht, sie erreicht uns über die Medien spätestens eine Stunde oder so später. Ob es sich um ein Erdbeben in Mexiko, in Japan oder in der Türkei handelt, ob es sich um Hungersnöte in Afrika handelt oder Naturkatastrophen, ob es sich um Vulkanausbrüche in Indonesien oder sonst wo handelt, ob es sich um schreckliche Tsunamis im Indischen Ozean oder in Florida handelt, ob um Seuchen in Indien, ob Bürgerkriege in Afghanistan, ob ein Flugzeugabsturz oder ein Zugunglück in Südamerika oder der Untergang einer überbesetzten Fähre etwa bei Malaysia. Was auch immer geschieht, wir kriegen es mit, weltweit. Wir sind von schrecklichen Verbrechen, unheilvollen Ereignissen, despotischen Herrschern, die ihr Volk abschlachten, unterdrücken, genauso wenig isoliert wie von Naturkatastrophen oder von Unfällen. Wir sehen Bilder von Kriegen, grausamen Tötungen, bei denen überall sogar Leichenteile herumliegen. Wir wollen auch nicht vergessen die Tötung ungeborener Kinder durch Auskratzen oder Abtreibung. Auch können wir uns nicht den Informationen über katastrophale Autounfälle entziehen. Und Tatsache ist, wenn wir nicht heute leben würden, sondern in einer Zeit von, ich sag mal, vor 100 Jahren oder 200 Jahren, wir würden vieles von dem, was in der Welt geschieht, gar nicht mitbekommen. Wir würden in einer relativ kleinen Welt leben und diese kleine Welt, ja, würde auch noch Anteil an ihren Katastrophen und Unglücksfällen bekommen. Manchmal sogar ziemlich verheerende. Für uns gibt es keine kleine Welt mehr. Es ist alles groß geworden, unübersehbar. Heute aktuell natürlich Covid-19, Corona. Aber vergessen wir auch Ahrweiler nicht. Äthiopien, der Bürgerkrieg. Ich habe davon nur mitgekriegt, dass wir dorthin Beziehungen haben, meine Frau und ich. Aber es werden dort von verschiedenen Stämmen die Menschen gegenseitig abgeschlachtet. Eine große Hungersnot herrscht dort und man hört es hier gar nicht. Oder kürzlich der Unfall auf der A5. Wie gehen wir mit solchen Katastrophen um? Wie reagieren wir darauf? Wie gesagt, wir können es gar nicht alles aufnehmen, das habe ich schon gesagt. Aber das Erste, was wir tun, ist doch, dass wir Institutionen haben, Einrichtungen, die dafür sorgen und darüber wachen, dass unsere technischen Apparaturen, mit denen wir umgehen, gewisse Standards erfüllen. Wir denken an den TÜV. Flugzeuge müssen bestimmte Sicherheitsnormen entsprechen. Medikamente müssen bestimmten Standards entsprechen und müssen erst getestet werden, jedenfalls wenn es normal zugeht. Und Lebensmittel müssen auch bestimmten Gesundheitsnormen entsprechen. Wir tun, was wir können, um uns abzusichern. Aber ihr Lieben, damit sind ja die Katastrophen in unserem Leben nicht weg. Naturkatastrophen gibt es nach wie vor und die Unfälle gibt es ebenfalls. Man kann nicht auf alles aufpassen. In Wahrheit ist diese Erde nach dem Sündenfall, als Gott den Tod verordnete, hinein in diese Welt, ein gefährlicher Ort zum Leben. Wir tun eine Menge, gerade in der modernen Gesellschaft, um die Gefahren zu minimieren. Alles richtig. Das gelingt uns halbwegs, aber nicht immer. Ihr Lieben, wir haben in Lukas 12, und das ist ein sehr langes Kapitel, eine sehr lange Rede von Jesus verfolgt. Ich weiß gar nicht, ob uns das aufgefallen ist. Die Rede beginnt in Vers 1. Sie geht zunächst bis Vers 12 und dann wird Jesus unterbrochen in seiner Rede. Jesus hatte gesprochen über, dass wir uns nicht sorgen sollen, dass wir in der Nachfolge des Herrn stehen. Und dann kommt doch jemand und sagt, also meine Sorge ist eine völlig andere und zwar, ich krieg nicht genug Erbe ab. Mein Bruder teilt das Erbe nicht mit mir. Das war sein Problem. Jesus lässt sich unterbrechen in seiner Rede. Er geht darauf ein. Gerade bevor er gesprochen hatte vom unnützen Sorgen. Okay. Und dann geht er fort, dann spricht Jesus weiter in der Rede, wenn ihr einmal genau hinschaut. Also diese erste Unterbrechung ist dann in Vers 13. Da erzählt Jesus das Gleichnis vom reichen Narren. Und dann nimmt Jesus den Faden wieder auf. Und gerade in Auseinandersetzung im Horizont dieses Problems, das dieser Mann hatte, im Blick auf Erbe, geht es jetzt um das unnütze Sorgen. Um die Ausrichtung auf die Ewigkeit. Das ist das, was Jesus sagt, um die Wachsamkeit. Leute, es kommt noch etwas ganz anderes. Dann kommt die zweite Unterbrechung. Lukas 12, Vers 41. Diesmal ist es Petrus. Herr, für wen sagst du das jetzt eigentlich? Das ist mehr eine hermeneutische Frage. Er lässt das, was Jesus sagt, gar nicht so sehr nahe an sich herankommen, sondern für wen gilt das eigentlich? Für uns oder auch für die anderen? Oder wie ist das eigentlich? Jesus lässt sich wieder unterbrechen. Und er geht wieder darauf ein. Und er ruft schlussendlich auf, und das hatten wir letztes Mal, erkennt die Zeichen der Zeit, ihr alle, Jünger oder nicht Jünger, erkennt die Zeichen der Zeit. Lars hatte uns das letzte Mal zu diesem Punkt geführt. Es ging um die Frage, die Zeit, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Nicht wahr, man kann auch als Christ, auch als Nichtchrist den Kopf in den Sand stecken. Man kann auch heucheln. Oder man kann auch mal darüber nachdenken, was hat eigentlich, wenn ich mir so alles angucke, was um mich herum so abläuft, was hat die Stunde eigentlich geschlagen? Und Jesus ist noch längst nicht fertig mit seiner Rede. Da kommen Leute zu ihm. Und sie haben gerade eine Sensationsnachricht empfangen. Aus Jerusalem. Was war geschehen? Pilatus hatte auf dem Tempelplatz in Jerusalem ein furchtbares Blutbad unter Galiläern angerichtet, die dort gerade Opfer brachten. Wow. Die genauen Umstände sind nicht klar, aber es ist nicht sehr unwahrscheinlich, dass dies irgendeine Vergeltungsmaßnahme war der römischen Besatzungsmacht gegen das, was die Rebellen in Galiläa gegen die römische Besatzungsmacht taten. Wer jemals in Galiläa weiß, dass das ein hervorragender Ort ist für Guerillakämpfer. Und denen sah sich die römische Besatzungsmacht ausgesetzt. Die Galiläer waren die den Kampf gegen die Römer führten, leidenschaftlich führten und auch voranführten. Und das war eben vermutlich so eine Vergeltungsmaßnahme hier direkt im Tempel beim Opfer. Und diese Nachricht, sie hat etwas Dramatisches an sich, etwas Sensationelles und auch, ihr Lieben, etwas Verstörendes. Das Blut der Tieropfer hatte sich mit den opfernden Galiläern vermischt. Wir können uns gut vorstellen, wie das Volk angesichts dessen erschaudert, als es das hörte, und das noch wohlgemerkt im Tempel. Und damit verbindet Jesus in Vers 4 eine ältere Nachricht. Es ist das Unglück über einen einstürzenden Turm in Jerusalem, dem Turm in Siloa. Bei dieser Katastrophe kamen 18 Menschen um, die lag also schon etwas weiter zurück. Womit wir hier konfrontiert werden, wenn wir das lesen, das sind zwei Dinge. Das sind einmal tyrannische Gewaltverbrechen einer grausamen, brutalen Obrigkeit und ein Unglück. Und wenn wir uns diese beiden Rubriken, sage ich mal, etwas vor Augen führen, einmal was Menschen anrichten gegenüber anderen Menschen und dann was durch Katastrophen geschieht, dann, so sage ich es einmal, decken sie einen Großteil der Zeitungsberichte ab, die wir heute zur Kenntnis nehmen. Man kann hier unterteilen, Leid, das Menschen einander zufügen, das ist furchtbar, aber auch Leid durch Unfälle, durch Katastrophen, wie auch immer. Und mit beidem sind wir vertraut. Und manchmal sind wir angesichts dieser Schläge betäubt. Wie beurteilen wir solche Ereignisse? Wenn Menschen anderen Menschen etwas Böses antun, Na ja, klar, dann geben wir uns empört. Das gilt für menschenfabrizierte Verbrechen. Aber wie gesagt, dann gibt es ja eben auch noch die anderen, die Naturkatastrophen, das Erdbeben. Da kann nun kein Mensch was dafür. Warum der Turm in Siloa umfiel, wissen wir nicht. Materialermüdung oder wie auch immer. Da stürzt ein Flugzeug ab. Katastrophe geht durchs Fernsehen. Sachverständige basteln dann die Teile zusammen und stellen nach Monaten fest, dass das daran lag, dass ich am linken Flügel eine Schraube gelockert hatte und dadurch nur ein paar Tropfen Öl oder Benzin ausgelaufen waren. Diese entzündeten sich. Es kam zu einer Explosion. Klar, damit ist die physikalische Kausalität geklärt und für die Sachverständigen, für die Luftfahrt, Behörde oder was auch immer, kommt der Fall zu den Akten. Aber ist damit schon alles beantwortet? Die Frage, die uns bedrückt, und ganz sicher nicht für Menschen, die davon überzeugt sind, dass es jenseits von physikalischen Kausalitäten noch eine andere Wirklichkeit gibt. Egal, ob sie, wie sie sie nennen, Schicksal, Karma oder Gott, aber da muss es noch was anderes geben. Aber ihr Lieben, wenn ich jetzt glaube, und ich gehe mal davon aus, dass wir das glauben, dass hinter den Naturgesetzlichkeiten Gott steht, wie ordne ich dann solche Unglücksfälle ein? Wie sollten wir sie einordnen, verstehen, deuten, interpretieren? Sagt uns Gott etwas damit? Und wenn ja, was sagt Gott, oder ist es nur Zufall? Wie kann es sein, dass auch guten Menschen Schlimmes widerfällt, also Gericht Gottes auch über sie? Stichwort Gericht. Schauen wir uns nochmal die letzten Verse aus Lukas 12 an. Am Ende von Kapitel 12 schloss Jesus diesen Teil der Botschaft ab, indem er genau über diese Tatsache eines Gerichtes sprach. Da geht eine Person vor das Gericht, vor das weltliche Gericht. Und es macht sich einer Sache schuldig. Und Jesus empfiehlt, werde vorher mit dem Ankläger in irgendeiner Weise versöhnt. Komm irgendwie mit deinem Ankläger, bevor ihr vor das Gericht tretet, überein. Die Lehre ist klar für uns. Es ist besser, wenn du deinen Fall mit Gott klärst, bevor du vor dem Gericht stehst. Besser ist es, dass ihr euren Fall mit Gott regelt, bevor ihr zum Gericht kommt. Denn wenn ihr vor Gott im Gericht steht, ist es zu spät. Nochmal die Frage, was ist jetzt die Botschaft? Dieses Unglücks. Ihr Lieben, wir wissen alle, dass jeder Mensch mal sterben muss. Davon reden wir heute Abend nicht. Jeder stirbt. Sondern wir sprechen heute mal über Dinge, die unerwartet, die plötzlich geschehen, unerklärlich sind. Wir steigen in ein Auto, wollen irgendwo hinfahren. Es gibt einen Unfall, der uns und unsere Liebsten auslöscht. Da geht jemand eine Straße entlang, wie jeden Tag, und auf einmal fällt ein Ziegel herunter, genau auf seinen Kopf. Du bekommst eine Krankheit aus heiterem Himmel. Hast gar nicht damit gerechnet. Hattest noch so viele Pläne in deinem Leben. Eine Krankheit, mit der du nicht gerechnet hast und die dich ziemlich bald tötet. Wir wissen alle, dass wir irgendwann einmal sterben werden, aber wenn es dann kommt und vor allem, wenn es eine große Anzahl von Menschen betrifft, was heißt das? Was bedeutet das? Da gibt es eine, na ich sag mal, Denkweise. Wir könnten auch sagen, eine Theologie. Und diese Theologie, die sprechen wir nicht aus. Nein, nein. Wir sind ja anständige, vernünftige Menschen. Mit einem emotionalen Wert. Auch gegenüber anderen. Auch diese Leute hier sprechen ihre Theologie nicht aus. Habt ihr das genau gelesen? Sie denken es sich. Jesus sagt hier, meinet. Er sieht ihre Gedanken. Natürlich sagt man das nicht. Meint ihr, Vers 2. Wisst ihr, was diese Theologie besagt? Gott segnet und beschützt die netten Menschen, die frommen Menschen. Er hält das Unheil von ihnen fern. Vor allen Dingen, wenn es sich um Menschen handelt, die zum Bund Gottes gehören. Und wenn Unheil einmal über den einen oder anderen hineinbricht oder über eine Gemeinde oder was, dann ist das ein Zeichen, dass Gott sie richtet. Und das liegt daran, dass sie das Gericht verdient haben. Gericht und unser Leben. Es ist tatsächlich so, und das wollen wir nicht wegwischen, dass es vielfach einen Zusammenhang gibt. Einen Zusammenhang zwischen unserem Leben und dem Gericht Gottes. Paulus schreibt das einmal selbst im ersten Korintherbrief. Da gab es Leute, die das heilige Abendmahl unwürdig einnahmen. 1. Korinther 11, Vers 30. Und Paulus sagt, also wenn ihr so mit dem Heiligsten umgeht, dann dürft ihr euch nicht wundern, wenn etliche unter euch schwach sind, krank sind und etliche sind entschlafen. Hier ist eine Verbindung. Ja, es gibt eine Verbindung zwischen unserem Leben und dem Gericht Gottes. Denken wir an das Buch der Sprüche etwa. Wenn du deine Kinder, ich sag's mal mit eigenen Worten, wenn solange sie klein sind, nicht anständig, nicht konsequent, nicht in Liebe erziehst, dann musst du dich nicht wundern, wenn sie eigene Wege gehen. Wenn sie ausbrechen. Oder denken wir ganz an den Anfang der Heilsgeschichte. Hiob. Er lebte vermutlich in der Zeit der Patriarchen. Er verlor seine Tiere, alle seine Kinder, durch einen einzigen Sturm getötet. Dann verlor er auch noch seine Gesundheit. Und dann kamen seine Freunde an, um ihm zu erklären oder sagen wir mal zu suggerieren, einzureden, naja, was der Grund wohl dafür ist. Hiob 22, Vers 4, schlagt es mal auf. Da ist so ein Spruch von ihnen. Hiob 22, Vers 4. Das ist nur einer. Das sagt Eliphas, der hatte auch die Reden angefangen und er war jetzt schon in der dritten Runde, also es hatte sich schon einiges hin und her ergeben und dann sagt er noch einmal, unbeirrt, straft Gott dich nicht wegen deiner Gottesfurcht und geht er deshalb mit dir ins Gericht? Sind nicht deine Missetaten groß und deine Schulden ohne Ende? Guck doch dein Leben an. Du musst wirklich ein böser Mensch sein. Es gibt eine Verbindung zwischen Saat und Ernte, wie Paulus es einmal im Galaterbrief schreibt. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Wenn du dein Leben im Alkoholsuff verbringst, dann musst du dich nicht wundern, was rauskommt. Wenn du rauchst, wirst du dich nicht wundern müssen, was davon die Folge ist. Was weiß ich, wenn du Drogen nimmst, noch schlimmer. Da gibt es eine Kausalität, aber das ist nicht immer der Fall. Und was ein Eliphas und seine Freunde nicht kapierten, das ist, dass es nicht immer eine Kausalität gibt. Trotzdem, das war nicht nur die Theologie zur Zeit Hiobs. Da geht Jesus in Jerusalem durch die Gassen und sie begegnen einem Mann, wohlgemerkt, der blind geboren ist. In Johannes 9 lesen wir das. Und die Juden sagen, ja, da muss er ja wohl gesündigt haben. Wohlgemerkt, er war blind geboren, wann soll er dann gesündigt haben? Oder seine Eltern schon. Aber da muss irgendwas vorgefallen sein. Diese Theologie gab es auch im Neuen Testament und Jesus lehnt sie ab, lest mal Johannes 9 dazu. Und so ähnlich war es auch hier in Lukas 13, Vers 1. Wenn wir so wollen, können wir diese 5 Verse in 3 Punkte untergliedern. Zunächst der Tempel, zweitens der Turm und drittens die Buße. Fangen wir mit dem ersten Teil, mit dem Tempel an. Es heißt hier, es waren aber zur selben Zeit. Nicht wahr, das ist die gleiche Gelegenheit wie die lange Rede, die Jesus vorher gehalten hatte. Wir befinden uns in derselben Zeit. Es war eine lange evangelistische Rede von Jesus. Er fordert die Menschen auf Gott ausgerichtet zu sein, umzukehren, zu ihm zu kommen, gerettet zu werden. Und bei dieser Gelegenheit kamen jetzt auch einige an und die fingen an, Jesus, hast du schon gehört. Sie werden hier nicht weiter identifiziert, es wird nicht gesagt, was das für Leute sind, aber diese Leute berichten ihm und den Umstehenden von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Das hatte für sie jetzt Vorrang vor dem, was Jesus sagte. Leute unterbrechen Jesus. Sie formulieren eine Frage und es ist immer interessant, was für Fragen sie haben. Aber sie fragen hier gar nicht. Sie berichten nur. Und dann mal gucken, was sagt Jesus jetzt? Was will er sagen? Jesus hatte gerade von Gericht gesprochen. Okay. Also haben diese galiläischen Leute wahrscheinlich was Böses getan, oder? Es geht um das Bezahlen der vollen Rechnung. Davon hatte Jesus in Lukas 12 am Schluss gesprochen. Und da fangen sie an zu sprechen über die anderen. Gericht, Unglücksfälle sind auch interessant, jedenfalls dann, wenn sie nicht uns betreffen. Dann können wir sie abschieben. Die Weisheit der Journalisten ist bekannt, nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten, denn das lesen die Leute. Das wollen sie wissen, wenn es andere betrifft. Dieses Ereignis war also ein ganz offensichtlich gerade erst geschehenes Ereignis. Wenn es damals Zeitungen gegeben hätte, wäre das die Überschrift mit dicken Balken geworden. Jeder hätte davon gehört, aber auch so sprach es sich wie ein Lauffeuer durch Jerusalem herum. Pontius Pilatus, natürlich wieder mal er. Wir hatten von Pontius Pilatus im Lukas-Evangelium schon in Lukas 3 kurz gelesen, aber da war es nur der Hinweis, dass zu jener Zeit, als Jesus auftrat, Pontius Pilatus der Statthalter war. Tatsächlich wissen wir heute, dass er Statthalter war 10 Jahre lang, und zwar von dem Jahr 26 bis zum Jahr 36. Dann wurde er abberufen, Dann war es den Herrschern in Rom also zu viel. Denn was war Pilatus für ein Mann? Er war ein brutaler Mann. Ein willensschwacher Mann. Und willensschwache Leute, ihr Lieben, sind Leute, die immer dann meinen, sich mal durchsetzen zu müssen, wenn es blöde ist. Oder sie springen gerade dann über die Stränge. Seine Statthalterschaft war geprägt durch Intrigen, die er selbst angezettelt hatte, Bestechungen, Überfällen und auch Beleidigungen der gegenüber den Juden. Misshandlungen, häufigen, ziemlich wahllosen Hinrichtungen ohne Gerichtsverfahren und auch von brutaler Grausamkeit. Bei allem war er ein sehr schwächlicher Mensch, aber das ist vielfach so, dass schwächliche Menschen gerade ihre Kraft darin zeigen oder ihre Überlegenheit meinen, darin zeigen zu müssen, dass sie irgendwie wann mal ordentlich durchgreifen. Ein Mann eigentlich ohne Autorität, ohne Souveränität. Übrigens war es nicht zuletzt auch der Pilatus und das Verhalten des Pilatus, das dann ungefähr 30 Jahre später zum Aufstand der Juden gegen Rom führte. Und dieser Pilatus, er hatte also nun eines Tages seine Soldaten ausgeschickt, um einige Galiläer aufzugabeln und sie abzuschlachten. Und zwar, damit es schon richtig provokativ ist, während diese Opfer darbringen. Galiläische Juden, die nach Jerusalem gekommen waren, um im Tempel zu opfern. Sehr wahrscheinlich, ist es nicht ganz klar, aber geschah dies am Passafest. Diese galiläischen Juden waren nach Jerusalem gekommen, um ihre Opfer darzubringen. Am Passafest, nochmal, es ist nicht klar, ob es das ist, aber nur, dass wir mal so eine Vorstellung haben, spricht man davon, dass pro Passafest eine 250.000, also 250.000 Tiere geschlachtet wurden in einer Woche. Es handelte sich um eine umfangreiche Schlachtung und ihr könnt euch vorstellen, wie der stank, wie bei uns im Schlachthof. Das Passa-Zeit war immer eine sehr unruhige Zeit und in dieser Zeit zog Pilatus, residierte ja normalerweise in Caesarea, da war das Klima besser, es war auch sicherer, es war im Mittelmeer, zog er dann nach Jerusalem, um auf diese Weise auch seine Präsenz zu demonstrieren und damit eben auch, wer der Herr im Haushalt ist. Galiläa, ich sagte es schon, waren als Revolutionäre bekannt, notorische Rebellen. Und an diesem Tag, da floss das Blut der Tiere von den Altären zusammen mit dem Blut der Menschen. Und das warf für die Juden eine Frage auf. Müssten nicht eigentlich die Heiden jetzt abgeschlachtet werden? Die Gottlosen, die Gesetzlosen, warum wir, das Volk Gottes? Wir beten doch Gott an. Wir bekennen doch unsere Sünden. Jetzt werden da Menschen abgeschlachtet, während sie das Heiligste tun, was man sich überhaupt nur vorstellen kann, nämlich zu opfern. Und was antwortet Jesus darauf? Vers 2. Er antwortet und sagt ihnen, Vers 2, meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder waren als alle anderen Galiläer, weil sie dieses Schicksal erlitten haben? Klar, wenn die Galiläer so umgebracht werden, dann müssen sie böse Menschen gewesen sein. So die Logik. Jesus sieht, was die Leute um ihn denken. Noch einmal, sie sagen es nicht, sowas sagt man nicht, nein. Aber sie denken es, sie meinen es. Tief in ihrem Herzen sind solche Gedanken da. Und Jesus stellt mit diesem Satz ihre konventionelle Theologie total in Frage. Manchmal gibt es Gerichte von Gott über Einzelne wegen ihrer Sünde. Nicht? Denken wir etwa an den König Herodes. In Apostelgeschichte 12 lesen wir das, wir wollen es jetzt nicht lesen. Der meinte auch, sich toll herausstellen zu müssen und er wurde dann sofort gerichtet. Apostelgeschichte 12, lest es mal, ein hochspannendes Kapitel. Aber wie ist das jetzt, wenn eine ganze Gruppe umkommt? Hier geht es nicht um Individuum und um ein einzelnes Individuum, sondern hier ist eine kollektive Katastrophe. Warum ist das passiert? Da waren doch auch Unschuldige dabei. Vor einigen Jahren waren Ute und ich mit David damals in Pompeji. Wir hatten uns dort die Ausgrabungen angeguckt in der Nähe von Neapel in Italien. Eine wirklich spannende Ruinenstätte. Eine Ruinenstadt, die im Jahr 79 durch den Vesuv, durch den Ausbruch des Vesuv zerstört wurde und dann ausgegraben wurde. Was mir auffiel, als wir durch diese Straßen dieser ausgegrabenen Stadt gingen, das war, dass an vielen Häusern pornografische Bilder waren. Und bei nicht wenigen Häusern, nicht wenigen, stand davor, das war ein Bordell. Da verkehrten Prostituierte und ihre Freier. Da kann man sagen, okay, guck dir an, was daraus geworden ist. Gott hat diese Stadt gerichtet. Er hat sie so gerichtet wie einst, Jahrtausende vorher, Sodom und Gomorra. In dieser Woche wurde unsere Enkelin ein Jahr alt, eine unserer Enkelinnen. Wir waren zum Geburtstag eingeladen, es waren auch noch andere da, unter anderem eine Krankenschwester aus Frankfurt. Sie sagte, ja, wir haben einen Oberarzt, der ist schwul und der zieht gewissermaßen die gesamten Geschlechtsumwandlungs-OPs sozusagen an sich und das läuft bei uns am Fließband. Glauben wir, dass Gott dies unbeteiligt mit ansieht? Frankfurt, Pompeji, Sodom und Gomorra. Das Problem nur ist, bei diesen kollektiven Gerichten, Leute, es gab dort auch kleine Babys. Es gab dort auch kleine Kinder. Es gab dort auch Menschen, die sich an solchen Sünden nicht beteiligten. Und außerdem gab es doch auch Städte in der Umgebung und bilden wir uns doch nicht ein, dass es dort besser aussah. Waren die Bewohner von Pompeji die schlimmsten Menschen? Wie müssen wir das einschätzen? Vielleicht gab es sogar in Pompeji im Jahr 79 einige Gläubige, vielleicht eine Gemeinde. Einige, die an Jesus Christus glaubten. Im Jahr 1861 gab es in London, in der Nähe von London, ein großes Eisenbahnunglück. Und Spurgeon ging auf die Kanzel und er sagte Folgendes dazu, der Gemeinde, die von diesem Ereignis betroffen war. Wenn ich einen Moment lang auf die armen, verstümmelten Körper derer schaue, die so plötzlich erschlagen wurden, kommen meinen Augen Tränen. Aber mein Herz rühmt sich nicht. Es liegt mir fern, prahlerisch zu rufen, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie diese Leute. Und darin zeigt Spurgeon uns schon die Richtung, in der uns auch der Herr lenken will. Was heißt das? Es heißt, du lebst nicht heute, weil du es verdient hast. Du lebst, weil Gott mit dir immer noch barmherzig ist. Dass wir noch einen Atemzug tun können, das liegt daran, dass Gott mit uns, mit dir und mir, mit uns als Gemeinde immer noch barmherzig und langmütig ist. Gott lässt uns leben. Gott zeigt uns seine Geduld, Nachsicht, nicht weil wir besser sind. Kommt Vers 3, ich gehe darauf nachher noch einmal ein, schauen wir uns erstmal Vers 4 an. Das ist die zweite Katastrophe, die greift Jesus auf. Also die lag schon etwas länger zurück, die Turmkatastrophe. Jesus bringt dieses Thema selbst auf. 18 Menschen waren umgekommen. Oder meint ihr, so beginnt auch dieser Vers, womit Jesus wieder auf die Theologie dieser Leute anspielt. Meint ihr, dass diese 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie tötete, schlimmere Schuldner, schlimmere Sünder waren als du und ich? Das waren Leute nicht mehr in Galiläa. Galiläa, naja, das war so, naja, okay, Ossis würden wir vielleicht heute sagen oder so. Aber das war in Jerusalem, im Zentrum. Turm war umgestürzt. Es gab keinen Hinweis. Weder auf die Sünde der Galiläer, sie taten nichts Falsches. Sie taten das, was richtig war, sie opferten. Sie taten nichts, was moralische Konsequenzen hätte haben müssen. Und Siloa, ein Teil Jerusalems in der Unterstadt, nicht da gefällt, da geht die südliche und die östliche Mauer, treffen dort aufeinander. Da gab es eine Quelle, es war ein wichtiger Ort, strategisch wichtiger Ort. Da gab es nämlich die Gihon-Quelle und die hatte Wasser im Überfluss und das wurde dann übrigens durch einen Kanal, den der König Hiskia baute, durch einen Tunnel in die Stadt Jerusalem hineingelenkt. Also es war sehr wichtig. Ich bin mal durch diesen Tunnel gegangen, als wir das letzte Mal in Jerusalem waren. Dieser Teich Siloa, er war für die Wasserversorgung wichtig. Die Stadt brauchte natürlich Wasserversorgung. Das Wasser entsprang außerhalb der Stadt und wurde dann durch diesen Tunnel in die Stadt geleitet. Und das Ganze begann, oder war ein wichtiger Punkt dabei, war eben dieser Teich Siloa mit dem Turm von Siloa, damit dieser Teich geschützt wird, diese Wasserversorgung. Und auf diesen, und als Menschen dort waren, gearbeitet haben oder einfach nur vorbeiliefen, da fiel dieser Turm ein. Wie interpretieren wir das? Menschen, die einfach am falschen Ort waren und zur falschen Zeit. Jetzt schauen wir mal, und damit kommen wir zum dritten Punkt, wie Jesus sagt, wie wir das alles beurteilen sollen, welche Perspektive wir angesichts solcher Katastrophen bekommen sollen. Tempelverbrechen des Pilatus, Turmunglück bei Siloa. Was ist das wahre Unglück? Nun, schauen wir Vers 3 ein. Wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Das ist das Kernproblem. Und damit wir es nicht überlesen, wird es uns gleich in Vers 5 noch einmal gesagt. Nein, so sage ich euch, wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle auch umkommen. Das ist das Problem. Nicht die Abschlachtung dieses wahnwitzigen Pilatus, noch dass ein Turm zusammenstürzt. Das ist alles schrecklich, klar. Aber das Kernproblem ist etwas anderes. Es ist Zeit, Buße zu tun. Und darum lautet die Botschaft heute Abend, mit der ihr nach Hause gehen sollt. Du weißt nicht, keiner von uns weiß, wann er sterben wird. Aber du wirst sterben. Und die Frage lautet, warum hat Gott dich bis zum heutigen Tag am Leben gelassen? Das ist die Frage. Warum lässt Gott heute eine Welt voller Sünder leben, hier in Gießen und auch unter uns? Antwort: Weil er langmütig ist. Weil er immer noch will, dass wir umkehren, dass wir Buße tun, dass wir zu Gott heimgehen. Jesus sagt nein. Die Galiläer, die von Pilatus abgeschlachtet worden waren, keine größeren Sünder als alle anderen. Das wahre Unglück ist nicht, dass man an dieser frömmsten Stelle Israels ermordet wurde oder überhaupt Morde in Auftrag gab. Das größte Unglück ist auch nicht, dass der Turm in Siloa fiel. Das wahre Unglück ist, wenn du nicht umkehrst, dann wirst du ewig umkommen. Jesus spricht hier vom ewigen Gericht. Ich will es mal umgekehrt sagen, nur weil du bis heute noch lebst, bist du nicht dem Gericht entgangen, dem ewigen ganz sicher nicht. Das wahre Unglück ist, wenn du stirbst und das Gericht Gottes dann erfährst, ohne Buße getan zu haben. Noch einmal denken wir an das, was Lars letztes Mal sagte, Lukas 12, 58 und 59. Das wahre Unglück besteht darin, dass man das Gericht Gottes zu spüren bekommt, weil man nicht vorher umgekehrt ist. Es geht nicht darum, wie Menschen sterben und auch nicht, wann sie sterben und auch nicht, aus welchem Grund sie sterben. Ob es nun Corona ist, Unfall, Herzinfarkt, Krebs oder sonst was. Das Kernproblem ist nicht, dass man stirbt. Auch nicht, dass man unter einer tyrannischen Regierung existiert. Das Kernproblem ist, dass man stirbt, ohne Buße getan zu haben. Denn es ist hier nicht der physische Tod, von dem Jesus spricht. Wir müssen davon ausgehen, dass die Galiläer, die dort Opfer brachten, nicht an Jesus glaubten. Wir müssen davon ausgehen, dass die 18 Menschen, die von dem Turm erschlagen wurden, nicht an Jesus glaubten und doch umkamen. Und Jesus sagt, ihr werdet ebenfalls umkommen. Nicht mit den gleichen Mitteln, aber mit der gleichen Gewissheit. Jeder von uns geht auf den Tod zu. Das ist die Perspektive, die unser Herr auch angesichts solcher Katastrophen uns vermitteln will. All dessen, was wir in den Zeitungen Tag für Tag hören oder lesen, all dessen, was wir durch die Medien zu hören bekommen, vergiss nicht. Wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr ewig umkommen. Nur weil Pilatus Soldaten, also die Soldaten von Pilatus, an uns vorbeigelaufen sind, um andere Galiläer zu erschlagen, sagt das ja noch nichts über meine Rechenschaft aus. Und nur weil der Turm einstürzte und ich gerade nicht dort war, als er zusammenbrach, sagt das doch noch nichts über meine Rechenschaft aus. Nur weil mein Flugzeug gut gelandet ist und nicht abgestürzt ist, heißt das nicht, dass ich besser bin als alle anderen. Man kann daraus lediglich folgern, dass Gott mit uns noch Barmherzigkeit hat, dass Gott mit uns noch Geduld hat, dass er uns noch Gelegenheit gibt zur Umkehr. Und das war eine bittere Pille, ihr Lieben, für diese frommen Juden. Nicht? Wir sind die Gerechten, wir sind das Bundesvolk, wir sind die Geistlichen, wir sind die Auserwählten, wir sind die Gesegneten. Was redest du zu uns über Umkehr? Die anderen müssen Buße tun, die Römer, aber allemal. Viele hassten die Worte von Johannes dem Täufer oder gar von Jesus. Und auch wir können heute Abend nach Hause gehen, naja, okay, Buße tun, ja, müsste man, müssten die anderen. Da gibt es ganz andere, die das müssen, aber denke ich an mich, weil Jesus die Menschen zur Buße aufrief, planten sie ihn zu ermorden. Und das taten sie schließlich auch. Sie weigerten sich, sich selbst im Licht Gottes zu sehen. Es machte sie wütend, so diagnostiziert zu werden. Vielleicht hatten sie auch schon eine so dicke Mauer um sich herum gebaut, der Selbstgerechtigkeit, dass es gar nicht mehr auf sie eindrang. Übrigens, was hier auffällt in diesem Abschnitt ist, dass Jesus hier gar nicht versucht, irgendwie zu begründen, dass sie Sünder waren. Er hält keine lange Rede, um zu sagen, hier kommt, ihr wisst doch, dass ihr Sünder seid. Sie alle kannten das Gesetz. Sie wussten, dass sie voller Hass waren, Feindseligkeit, Bitterkeit. Sie wussten, was in ihrem Leben los war, nur wenn sie einen Augenblick mal nachdachten, mal in die Stille gingen. Jesus sagt ihnen einfach, tut Buße. Dann wäret ihr bereit, wenn der Turm auf euch fällt. Ihr wärt bereit zum Sterben, wenn irgendein Tyrann euch meint, niedermetzeln lassen zu müssen. Jesus findet sich keineswegs mit der Realität übrigens von Strafe, Gericht und Verurteilung so ab. Jesus hatte vorher gesagt, wenn ihr im Westen eine Wolke aufziehen seht, dann sagt ihr sofort, es kommt Regen. Und wenn man aus dem Süden seht, dann wisst ihr, naja, da kommt die Hitze her. Sie wissen, wie es um das Wetter bestellt ist. Die Bedeutung solcher Geschehnisse ist aber begrenzt und nach ein paar Tagen wieder vorbei. Vielleicht eine gute oder schlechte Ernte, okay. Vielleicht Regenschirm, ja oder nein, mitnehmen. Aber das ist es dann auch. Aber es steht, sagt Jesus hier, viel Größeres auf dem Spiel. Es geht um Leben und Tod. Und zwar im tiefsten Sinn des Wortes. Und wie ist es nur möglich, dass ihr Menschen in den Tag hineinlebt, dass ihr euch von irgendwelchen Berichten, Informationen aus den Zeitungen so in Beschlag nehmen lasst, dass ihr dies nicht mehr zur Kenntnis nehmt. Jesus sah das kommende Gericht über das jüdische System. Wie gesagt, eine Generation später kam es dann. War das pessimistisch? Nein, war es nicht. Es war sehr ernst, aber es war nicht pessimistisch. Jesus war nicht abgeneigt, das Gericht zu predigen. Nie. Aber er geißelt hier unsere Neigung, das Gericht immer bei den anderen zu erkennen und erkennen zu wollen und ausmachen zu wollen und berechnen zu wollen und zu meinen, aha, da haben wir es wieder mal. Was sich da zusammenbraut, sagt Jesus, das betrifft euch alle. Katastrophen sind ein Weckruf für uns alle. Das kann man vergleichen mit einer Regenwolke, die kommt und dann kann man damit rechnen, naja, dann wird es bald regnen. Aber das ist nur ein müder, ein matter Abglanz von dem, dass ihr die Zeichen der Zeit erkennt. Kommen wir zu uns. Ist das, was wir um uns herum sehen, das Ende des Abendlands, der Untergang des Abendlands, wie es zu Beginn des 20. Jahrhunderts einmal ein Buch von Oswald Spengler es formulierte, er damals schon sah, und dann kam der Erste Weltkrieg, dann kam der Zweite. Ich sage euch, ich weiß es nicht. Aber dass man Abtreibung für ein Menschenrecht erklärt, das ist schon heftig, wie es im Juni diesen Jahres in Brüssel geschah. Dass eine Obrigkeit meint, bestimmen zu dürfen, was eine Ehe ist und was nicht. Doch alles ist Ehe. Man fragt sich, warum nicht auch, wenn ich mit meinem Dackel zusammenleben will, man das nicht auch noch als Ehe bezeichnen kann, wenn man schon konsequent ist. Es weist sehr stark unsere Welt, unser Europa auf Züge hin, die Sodom und Gomorra entsprechen. Sehr, sehr stark. Und dann sind Überlegungen wie Strafe, wie Gericht kein Hirngespinst. Und was sagt uns Gott angesichts von schrecklichen Ereignissen? Nun, wir würden sagen, das muss alles anders werden. Nicht? Drogenkonsum muss aufhören, die ganzen sexuellen Perversionen, Einbrüche, Straßenraubüberfälle, mafiöse Agitationen, Geschäfte zu machen, der Gender-Gaga, der Internationalismus, die Bandenkriminalität in den großen Städten, die Corona-Maßnahmen, das alles fällt uns ein. Ja, das ist alles richtig, ihr Lieben. Aber das alles führt dahin, dass wir mit dem Finger auf die anderen zeigen. Ich habe einmal von einer christlichen Frau gehört, die angesichts einer Katastrophe Folgendes sagte. Sie sagte, Gott hat mich diesmal noch verschont. Ich bin noch einmal gerettet worden. Ich bin auch nicht getroffen worden, um zu dienen, um zu helfen, um meine Kinder zu erziehen, nicht um Karriere zu machen, sondern um denen zu dienen, denen es weniger gut in diesem Leben geht, um zu missionieren, um in der Gemeinde mitzuarbeiten, um für den Nächsten da zu sein, denn das ist der Sinn meines Lebens, Gott zu lieben und meinen Nächsten. Und nicht an mich selbst zu denken. Wir sind so sehr vielfach auch jetzt noch auf unseren Erhalt bedacht, auf unser angenehmes Leben, führt uns das, was wir erleben, um uns herum, auch an Unglücken, zur Buße? Nur dann haben wir diesen Abschnitt, haben wir das, was Jesus hier sagt, halbwegs verstanden. Amen.